Heute Morgen fährt unser Bruder Wolfgang weiter mit seinem Thema aus Hebräer 11, diesem großen Glaubenskapitel. Mein alter Bruder hat einmal darüber gesagt, das ist die Allee der Glaubenshelden. Da können wir einmal entlang gehen und rechts und links nach den Glaubenshelden gucken. Heute haben wir einen Abschnitt. Ich habe ja nicht gesagt bekommen, wie viel das ich lesen soll. Es ist ja eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wie lange er sprechen will heute. Aber das Erste ist eigentlich, hier haben wir einen ganz rechten Glaubensheld und ganz links eine Glaubensheldin in unserem Text. Krasser oder unterschiedlicher kann es gar nicht sein. Hier wird Mose zur einen Seite uns dargestellt vom Wort Gottes und die Hure Rahab auf der anderen Seite. Ist schon gewaltig, was sich eigentlich der Heilige Geist hier erlaubt in seiner Bibel, aber er macht es einmal so. Da ist ein Gottesmann und dann eine liederliche Frau aus der Stadt Jericho. Hören wir einmal ein paar Verse aus Hebräer 11, von Vers 23 bis 31. In Treue wurde Mose als Geborener 3 Monate von seinen Vätern verborgen, weil sie sahen, dass das Knäblein wohlgestaltet war. Und sie fürchteten die Anordnung des Königs nicht. In Treue weigerte sich Mose, als Großgewordener ein Sohn der Tochter Pharaos geheißen zu werden, und zog es vielmehr vor, Übles zu haben zusammen mit dem Volk Gottes, als einen befristenden Genuss der Verfehlung zu haben. Da er die Schmach des Christus als größeren Reichtum einstufte, als die Schätze Ägyptens. Denn er blickte davon weg zu der Belohnung. In Treue ließ er Ägypten zurück und fürchtete nicht den Grimm des Königs, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. In Treue hat er das Passa durchgeführt und die Blutbesprengung, auf dass der Vertilger nicht ihre Erstgeburt antaste. In Treue durchschritten sie das Rote Meer wie durch trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. In Treue fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage lang umkreist worden waren. In Treue kam Rahab, die Hure Geheißene, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafte mit Frieden.
Ja. Logische Frage, ne? Also wie kann man die Frage hier stellen? Ne? Natürlich glauben wir das, sonst wären wir heute Morgen zu Hause geblieben. Glaubst du, dass er alle seine Verheißungen erfüllt?
Ja.
Oder dass er auch alles benutzt in unserem Leben für seine Heilsgeschichte. Auch das, was uns nicht gefällt, ja, ist auch wichtig. Ihr nickt alle, zumindest die meisten. Ich finde das gut. Denn wenn es soweit ist und uns was passiert, was uns nicht gefällt, dann sollten wir immer daran denken, ja, was wir jetzt abgenickt haben. Gut, und jetzt in Hebräer Kapitel 11 gibt es eine ganze Reihe Vorbilder, die uns genau diesen Glauben, diese Treue ja vor Augen führen, den wir lernen können. Und weil du gesagt hast, das ist heute viel, gell? Ich mache ja hier nicht alles auf einmal, wir picken uns ein paar Sachen raus. Als ich das Kapitel das erste Mal behandelt habe, das war im Jahr 2001 in Uedingen, da waren das 6 Vorträge, jetzt sind es nur noch 3. Und Rosel hat gesagt, die hat die Kassette noch, gell? Dann wird das heute etwas anders, etwas konzentrierter, wie immer man das nennen will. Wie hat unser Bruder Hermann immer gesagt, man muss nicht jedem Gänseblümchen nachgehen, gell? Und In meinem neuen Hauskreis, wo wir jetzt seit 2,5 Jahren sind, da habe ich mir das auch ein bisschen abgewöhnt. Gell? Jedes Gänseblümchen, wir nehmen jetzt jedes 5. oder 10. Gell? Und ist auch ganz interessant. Gut, das nur nebenbei. Also ich lese mal den einen oder anderen Vers aus Kapitel 11, wenn es um die Glaubensvorbilder geht. Und wir wollen mal gucken, was wir von dem einen oder anderen hier auch für uns nehmen können. Das heißt ja hier im Vers 23, wir haben ja die ersten Verse schon gehört. Im Glauben wurde Mose als Geborener 3 Monate von seinen Vätern verborgen, weil sie sahen, dass das Knäblein wohlgestaltet war und sie fürchteten die Anordnung des Königs nicht. Ja, von seinen Vätern, ich denke, seine Mutter hat das gemacht. Gell? Ja, steht hier von seinen Vätern. Gell? Früher ist das doch irgendwie seltsam. Gell? Gut, ja, also hier müssen wir ein bisschen hebräisch denken, weil wenn es um Väter, um Glauben geht, um Brüder, dann sind auch die Schwestern immer dabei. Das ist im hebräischen Denken ist das so, die Frauen hatten keine Nachteile, wie das heute teilweise hingestellt wird. Im Gegenteil, die göttliche Ordnung hat ihnen eine sehr hohe Stellung vermittelt innerhalb der Familie. Ihr kennt ja mal einen Spruch von Abraham, da haben wir im ersten Teil darüber gesprochen, wo Sarah sogar die gesamte Hauswirtschaft hatte und auch Kamele gekauft hat, gell? Das Transportmittel seiner Tage. Und da habe ich auch mal die Frage gestellt, wer von euch lässt seine Frau das Auto kaufen? Gell? Und da wird es schon eng. Und die Hand möchte ich sehen. Und von daher ging es der Sarah wesentlich besser als euch. Gell? Die konnte Autos kaufen. Das war damals das Kamel, gell? Das Auto hatte 4 Beine. Aber das war eine große Anschaffung. Also, das nur nebenbei. Also, wenn es um Väter geht, ist natürlich die ganze Familie gemeint. Und wenn wir den Bericht in 2. Mose lesen, dann sehen wir ja, dass hier die Mutter natürlich die Ausführende gewesen ist. Es geht um die Eltern, gell? Die haben das beschlossen. Die Mutter hat ja keine einsame Entscheidung getroffen, sondern hat das auch mit dem Vater abgesprochen, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und wo hat sie das Kind hingelegt? Interessant, in ein Schilfkästchen, haben wir glaube ich immer gelernt. Gell? Das heißt ja im Hebräischen, heißt das Teva. Weißt du, was noch Teva heißt im Hebräischen? Die Arche, gell? Reinhold, du kennst das alles. Die Arche heißt auch so, gell? Und wenn du Teva, also es ist Homonym, wenn du das rückwärts liest, im Hebräischen darf man das, wenn du das rückwärts liest, dann heißt Teva Habet, das Haus. Habayit, kannst du genau sagen. Das Haus, und das B ist die 2, gell? Und die 2 ist der Sohn. Das heißt also, wenn ich heilsgeschichtlich denke und Hebräisch lese und die Worte sehe, kann ich sagen, die Mutter, die Eltern, respektive die Mutter, hat das Kind in die Hand des einen Retters gelegt, nämlich in die Teva, in das Haus der Rettung, in den Sohn. Finde ich großartig, sie hat ein großes Vertrauen da rein, dass das alles in Ordnung geht. Und jetzt gab es ja hier einen Konflikt, wie wir gelesen haben. Am Ende des Verses ging es um die Anordnung des Königs. Haben wir nicht gelernt, Römer 13, der Obrigkeit zu gehorchen, nach denen, die es falsch machen? Da muss ich mich sehr bemühen, gell? Gebe ich ehrlich zu. Ich kenne da noch mehr von. Gell? Also, man hätte also jetzt hier das Kind, das war ja ein Sohn, die sollten umgebracht werden bis zu 2 Jahren, hätte man umbringen lassen müssen. Aber die Eltern haben offensichtlich auch durch Inspiration von oben gewusst, dieses Kind hat eine besondere Aufgabe und haben deshalb hier der Stimme Gottes mehr gehorcht als der Stimme des Königs. Und wenn du das Neue Testament auch gut kennst, Apostelgeschichte 5, die Rede von Petrus, wenn den Aposteln also vorgeführt wurden und es hieß, er soll nicht mehr im Namen Jesu reden, dann haben sie ja gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Würde also heißen, du musst immer abwägen, wenn es um so eine Entscheidung geht, ist das gegen den Willen Gottes oder muss ich jetzt, weil es dem Willen Gottes entspricht, der Obrigkeit gehorchen. Ich habe ja in meiner Jugend den Militärdienst abgelehnt, allerdings in der DDR, war ja kommunistisch. Da durfte man das ja nicht, wie hier im Westen ging das ja mit Zivildienst oder sowas. Und ja, weil ich der Meinung war, in dem Punkt muss ich der Obrigkeit nicht gehorchen. Gell? Ich bin gläubiger Christ, damals war ich Zeuge Jehovas. Und ich fasse keine Waffe an, um damit zu kämpfen, also gehe ich auch nicht zum Militär. Das Schlimme dabei war ja noch der Fahneneid. Jeder musste ja auf den Staat eingeschworen werden. Und in meiner Bibel habe ich gelernt, dass ich das nicht machen darf. Ja, denk an die drei Freunde von Daniel und Ähnliches. Da kommen wir ja heute nochmal hin, hoffentlich. Und dann siehst du, dass du in Situationen kommst, wo du Gott mehr gehorchen musst als den Menschen und damit auch dem König oder der Obrigkeit. Und deswegen, als Mose dann größer geworden ist, da war er ungefähr, also ich glaube, das bin mir nicht ganz sicher, bis er entwöhnt war und in seiner frühen Jugend noch bei seiner Mutter zu Hause, also vielleicht mit 14 Jahren, vorher wieder kaum an den Hof des Pharaos gekommen sein, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, aber der Zusammenhang lässt deutlich hier zu erkennen, dass er schon sehr unterwiesen war im Wort. Das heißt, seine Eltern haben ihn sozusagen auf Gott eingeschworen, in Anführungszeichen. Das Wort, was er zu Hause eingepflanzt bekommen hat, ist dann aufgegangen in seiner Jugend. Und als er dann am Hof des Pharao war, die Geschichte müssen wir jetzt nicht ausdehnen, kam es dann dazu, dass er erkannt hat, das ist hier nicht mein Leben. Ja? Also mein Leben hat einen anderen Sinn. Und hat an die Worte auch von seinen Eltern sicherlich gedacht. Deswegen sagt hier der Vers ja, er weigerte sich, als groß gewordener Sohn der Tochter Pharaos geheißen zu werden. Er wollte kein Pharao sein. Zu dem Wort komme ich gleich noch. Und er zog es vor, Vers 25, er zog es vielmehr vor, Übles zu haben zusammen mit dem Volk Gottes. Er hat also gewusst, gelernt, Gott ist größer und die Aufgabe, die er sicher noch nicht kannte, aber die ins Innere gelegt war, hat ihn dazu sozusagen getrieben, über Ägypten hinaus zu schauen. Das heißt, er hat über die damalige Lebenssituation, in der er war, und das politische System hinausgeblickt und hat geistlicherweise verstanden, sicher mit der Hilfe Gottes, dass sein Volk eine andere Zukunft hat als die Ägypter. Und von daher ist er diesen Weg gegangen. Und deswegen zog er es vor, Übles zu haben. Und das heißt hier dann in Vers 26, die Schmach des Christus zu tragen, stufte er als größeren Reichtum ein. Und er blickte weg von den Umständen, in denen er war, von den Schätzen Ägyptens, von all dem Positiven, hin zu der Belohnung, sagt hier der Vers. Also er hat eine geistliche Vision gehabt von dem, was kommt. Er hat gewusst, sicher nicht im Einzelnen, dass es eine ganz bestimmte Bestimmung für sein Volk gibt, die über das ägyptische Reichtumssystem hinausragt, heilsgeschichtlich denkend vielleicht. Deswegen hat er, wie wir das auch im Hebräerbrief dann im Vers 13 nochmal von Jesus lesen, dass er außerhalb des Lagers gelitten hat, auch hier die Einstellung gehabt, außerhalb meiner gesitteten Verhältnisse, außerhalb des ägyptischen Reichtums liegt hier der eigentliche Sinn meines Lebens. Und von daher ist es ja gut, dass wir auch bei den Aposteln im Neuen Testament dann erkennen, dass sie gleich eingestellt waren und für uns die Lehre wir daraus ziehen können, dass auch zeitweilige Nachteile aufgrund unseres Glaubens und unserer Treue keine Auswirkungen haben auf das Spätere oder anders ausgedrückt. Wie Paulus sagt, Drängnis wirkt Herrlichkeit. Wir müssen vom Ziel her denken. Also unser Glaubensweg führt ein ganz bestimmtes Ziel, wo jeder auf dieser Erde, egal in welcher Stellung er ist oder was für System das sein mag, uns nicht im Geringsten näher bringen kann. Und von daher ist unser Glaube, unser Vertrauen in Gott immer das Entscheidende. Petrus sagt ja auch in 1. Petrus 4, 14, wenn ihr im Namen Jesu geschmäht werdet, seid glückselige. Warum? weil der Geist der Herrlichkeit in seiner Vermögenskraft auf euch ruht. Also wenn wir wegen unserem Glauben Nachteile haben, ist es ein Zeichen für den Geist der Herrlichkeit und seine Dynamis, die Gott uns hier geschenkt hat. Noch ein Wort zu dem Mose, seiner Entscheidung. Er hätte ja als Sohn des Pharaos Pharao werden können. Er hat Pharao werden können, hätte eine riesen Pyramide als Grabstein gekriegt. Das ist was, gell? Die stehen heute noch, die Dinger. Also ein paar tausend Jahre Erinnerung. Und jetzt hat er das eingetauscht. Gegen was? Wir lesen in 5. Mose 34, am Ende seines Lebens, er starb, ganz wörtlich, auf dem Mund Jahwes. Die meisten Bibeln sagen auf Befehl Jahwes, Alpi, also auf dem Mund, heißt das wörtlich. Könnte man auch sagen, auf sein Wort, wäre auch noch möglich. Gell? Wir sind ja für 108, gell? Wir sind ja für das ganz direkt übersetzen und nehmen das mal ganz wörtlich. Übrigens, vor etlichen Monaten hat mich ja mal ein Bruder angerufen und hat gesagt, wenn man das ganz wörtlich liest, dann hast du recht. Da habe ich gesagt, danke, gell? Also wir lesen das ganz wörtlich auf dem Mund. Ja, also was ist jetzt wertvoller, gell? Ein Grabstein, Pyramide, Pharao gewesen oder auf dem Mund, auf das Wort Jahwes zu sterben und, wenn wir die zweite Seite noch sehen, hätte jahrzehntelang den Jubel der ganzen Ägypter gehabt, Heil Mose, gell? Und was hat er eingetauscht? Eine Sonderaufgabe, gell? Denk mal an den Berg der Verklärung. Da war Jesus am Berg, ist umgestaltet worden in seine Herrlichkeit. Und wer kam da? Mose und Elia. Gell? Also der hatte Sonderaufgaben. Wir haben ja schon über Henoch gesprochen. Also diese Personen, die uns hier vorgestellt werden, haben nichts verpasst auf dieser Erde. Auch keine Berühmtheiten, wie auch immer, hätten ihnen weiterhelfen können. Und deswegen, was hat Jesus gesagt? Matthäus 10, wer Vater und Mutter verlässt, das heißt, wer alles verliert, bekommt von mir vielleicht was wieder, gell? Nee, da steht, hundertfach wird er empfangen, gell? Und ich kann euch sagen, ich habe das in meinem Leben 1:1 erlebt, gell? Ich habe früher in meiner alten Religion viele Leute gekannt und hatte dies und das und jenes, keine Frage. Wir hatten auch ganz, ganz glückliche Momente mit großer Verantwortung, Riesenkongresse organisiert und was weiß ich alles. Gell. Und heute muss ich sagen, ich habe hundertfach dazu gekriegt. So viele treue Glaubensgeschwister wie heute habe ich noch nie gekannt. Gell. Und wo ich überall hinfahren durfte, was ich alles erleben durfte seit 1992, als ich euch kennengelernt habe in Hanau, da in Ostheim. Gell. In Ostheim fing das alles an. Und wenn ich da diese 25, 26 Jahre nehme und die 30 Jahre davor, gell, also das ist überhaupt kein Vergleich. Und deswegen kann ich nur sagen, genauso wie es hier steht, ist es auch bis heute geblieben. Und deswegen hat der Mose hingeblickt zu der Belohnung. Warum wollte er kein Pharao werden? Du musst das mal hebräisch lesen. Pharao heißt hebräisch Paro. Und dieses Pä heißt Mund. Ja. Pä heißt Mund. Und dieses Roa heißt Böses. Gell? Also der Paro ist der Mund des Bösen. Das heißt, er wollte sich nicht dem Mund des Bösen gleich machen. Könntest du auch sagen. Gell? Merkst du was? Lern Hebräisch und die Bibel wird noch viel größer. Gell? Also ist ganz toll. Und von daher können wir also jetzt sagen, wie das hier in den Versen bis 26 auch deutlich gemacht wird. Er hat lieber sich übel behandeln lassen. Er hat den Genuss des Weltreiches abgelehnt, goldene Kutsche, gell, mit Jubel des Volkes, alles, was es da so gab. Und er hat die Schmähungen, die er erlitten hat, als größeren Reichtum betrachtet als alle Schätze Ägyptens. Und ja, das heißt also, Reichtum, materieller Reichtum ist unter die Schmähung, unter das Leiden einzustufen. Denk an Petrus, gell, wenn ihr leiden müsst, dann habt ihr die Vermögenskraft des Geistes. Also Reichtum ist weniger wert als die Schmähung aufgrund meines Glaubens, weil ich überzeugt bin, dass Gott auch das benutzt für seine Heilsgeschichte. Deswegen heißt es dann weiter hier 27, 28, im Glauben oder in der Treue ließ er Ägypten zurück und fürchtete nicht den Grimm des Königs, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Und dann kommt der Bruch jetzt nach seiner Ausbildungszeit. Im Glauben hat er das Passa durchgeführt und die Blutbestreichung, auf dass der Vertilger nicht ihre Erstgeburt antaste. Also in der Treue zu Gott hat er Ägypten verlassen. Das ist die Umstände, lasse ich jetzt weg. Das kennt ihr wahrscheinlich alle selber. Und hat dann auch noch das Passa durchgeführt, das heißt die Blutstreichung oder Besprengung, das Ersatzopfer für den Erhalt der Erstgeburt. Und wenn wir das wieder heilsgeschichtlich betrachten, müssen wir also sagen, er hat 40 Jahre lang in der Wildnis in Midian Schafhirte gemacht. Das war das allerletzte, was ein Ägypter wollte. Das war der allerunterste Dienst, den es überhaupt gibt. Schafhirte, gell? Vom Prinzen zum Schafhirte. In der Welt geht das umgedreht, gell? Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist was, gell? Aber hier ging es vom Prinzen zum Schafhirten. Und das war die eigentliche Herausforderung. 40 Jahre Zubereitung. Nur im Glauben, also in der Treue, kannst du so einen Weg überhaupt gehen. In dem Bewusstsein, dass Gott hier keinen Fehler mit dir macht. Und deswegen kann Paulus sagen, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was man nicht sehen kann. Martin Luther hat mal gesagt, ich habe den Spruch ja aus der Wuppertaler Studienbibel rausgeschrieben, da heißt es, Luther hat gesagt, das nämlich ist des Glaubens Eigenschaft, sehen, was keiner sieht und nicht sehen, was jeder sieht. Hat er recht, gell? Machen wir das immer? Die zweite Frage. Wir geben uns Mühe. So, und von daher ist dieses Passa hier, was jetzt als nächstes angeführt wird, nach diesen 40 Jahren der Zubereitung, übrigens war er in Midian, da wo auch der Berg Sinai ist, nicht auf der Sinai-Halbinsel, die traditionell dafür genommen wird. Wir haben ja inzwischen interessante wissenschaftliche Aufarbeitungen dieses ganzen Weges Israels. War jetzt beim prophetischen Arbeitskreis wieder ein Thema, wo deutlich wird, wie Paulus sagt, der Berg Sinai liegt in Arabien. Und das ist Midian, die arabische Halbinsel, nicht die Sinai-Halbinsel. Die sind also nicht durch den linken Meeresarm gelaufen, sondern durch den rechten, wenn du die Karte von oben anguckst. Das nur nebenbei. Und dieses Passa-Lamm, dieses Opferlamm, war sozusagen das stellvertretende Opfer für den Erhalt der Erstgeburt. Und deswegen kann Stellvertreter denken, Petrus sagen, weil auch Christus einmal betreffs der Verfehlungen für uns starb, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe, getötet worden im Fleisch, aber lebend gemacht im Geist. Jesus starb auch stellvertretend, das wird in diesem Passa auch deutlich gemacht. Und dieses Blut Jesu reicht, wie wir aus dem Neuen Testament wissen, auf jeden Fall für uns hier, gell? Vielleicht noch für ein paar andere Gläubige, oder meinen wir für den ganzen Kosmos. Also Johannes sagt uns im 1. Johannes 2, Vers 2, dass das für den ganzen Kosmos war. Da gehören auch die Engel dazu. Gut, und jetzt heißt es weiter, nach dem Auszug, nach dem Passa, durchschritten sie das Rote Meer wie durch trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Im Glauben oder in der Treue fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage lang umkreist worden waren. das sind doch Ereignisse, die sind eigentlich unvorstellbar, gell, so für uns. Und die ganze Vorgeschichte noch mit den Plagen und alles, wenn man das noch dazu nehmen wollte. Also Gott hat hier großartige Wunder und Zeichen vollbracht, sodass auch der letzte Ungläubige eigentlich hätte erkennen müssen, so wie die Rahab zum Beispiel, der hat das ja alles gehört, dass hier das nicht Mose war oder die Israeliten das selber gemacht haben, sondern dass hier Gottes Hand im Spiel ist. Und weil es hier um den Glauben geht in dem Kapitel zwischen Vers 30, 29 und 30, da liegt doch wieder 40 Jahre Wüstenwanderung. Das heißt, die davon redet der Hebräerbrief überhaupt nicht. Die ganze schlechte Zeit, gell? Der Ungehorsam spielt ja alles keine Rolle. Dem Hebräerbriefschreiber geht es hier und damit dem Geist Gottes im Kapitel 11 um den Glauben, um die Treue. Also vom Durchschreiten des Roten Meeres bis zum Fall der Mauer Jerichos, 40 Jahre, gell? 40 Jahre Ungemach und so weiter. Und jetzt lernen wir hier auch noch beim Durchschreiten des Roten Meeres, dass zum Beispiel Paulus sagte, die Väter wurden hinein in Mose getauft. 1. Korinther 10, Vers 1 und 2. Die Väter wurden hinein in Mose getauft. Das heißt, diese Taufe hinein in Mose, interessant, gell, war die Trennung von der Vergangenheit. Und das Verbinden mit der Zukunft des Volkes. Und wenn wir das auf uns anwenden, musst du Römer 6 lesen, dann sagt Paulus in Römer 6, auch wir sind, wie getauft, hinein in den Tod Jesu. Israel hinein in Mose, wir hinein in den Tod Jesu. Wasser spielt da gar keine Rolle, gell? Wenn es um die eine Taufe geht, selbst bei Israel, geht es um die Person, um den Vorgang, um die Trennung von Altem und Neuem. Und wenn wir mit Jesus in den Tod getauft wurden und mit ihm begraben, mit ihm auferstanden, mit ihm sitzen und so weiter, dann sind das doch Tatsachen. Das heißt, wir sind ein Leib in ihm. Und dieser Zeitsprung, der hier gemacht wird, dient genau diesem Punkt, nämlich uns im Glauben jetzt weiter aufzubauen, und auch zu sehen, wie ging es denn weiter. Mose war ja am Ende seines irdischen Lebens, ich habe schon von gesprochen. Und jetzt kam ja Josua als sein Nachfolger. Und der hatte zumindest, was wir sehen können, den gleichen großen Glauben, die gleiche Treue, das gleiche Vertrauen in seinen Gott. Er hat ja mit Mose die ganze Zeit die Wunder erlebt. Und deswegen gilt auch hier für Josua, wie er gesagt bekommen hat, dann auch seinem Volk sagte, als ich vor Jericho war, Gott ist es, der für euch kämpft. Das war der Mose 14, gell? Gott ist es, der für euch kämpft. Also nicht ich, euer Anführer und wir, die mutigen Männer, nein, Gott ist es, der kämpft. Und der Glaube wurde ja auch belohnt. Und jetzt denk mal dran, die sind da viele Male um die Stadt marschiert. Am Ende dann 7-mal auf einmal, weil die Leute auf der Stadt waren, haben sich totgelacht, gell? Was die da treiben. Und jetzt sagt die moderne Theologie, die sagt jetzt, ja, da war zufällig, als sie da rumliefen, auch noch ein Erdbeben, gell? Und deswegen sind die Stadtmauern eingefallen. Da habt ihr Glück gehabt, gell? Das hätte böse ausgehen können. Also, ja, den Glauben möchte ich haben, gell? Hätte ich fast gesagt. Gott hat ja gar nichts gemacht, das war ein Erdbeben. Ja, könnte ja sein, dass Gott das Erdbeben benutzt hat. Warum nicht, gell? Aber dass das gerade zu der Zeit passiert, wo die da rundherum laufen und auch noch in diesem Rhythmus, der da geschildert wird, musst du dir mal angucken. Das ist also in Mensch gedacht, ist das kein Zufall. Es ist von oben zugefallen. Ja? Und von daher hat Gott das gewirkt. So, und in dieser Jericho-Geschichte, Reinhold hat das ja am Eingang schon erwähnt, kommt ja auch jetzt diese Person Rahab hier zur Geltung. Die Hure Rahab. Was macht hier Gott, gell? Ja, die hat davon gehört, was Gott mit diesem Volk gemacht hat. Die hat die Kunde gehört und hat gedacht, wenn das Volk sowas erlebt hat, da muss was dran sein. Gell? Und hat sich gesagt, also den Gott hätte ich auch gern, gell? Der mir so beisteht und mich so durch die Welt trägt. Als die Kundschafter dann bei ihr waren, dann hat sie ein Zeichen von ihnen gefordert. Und die haben ja gesagt, hol deine ganze Familie in dein Haus. Und damals war Familie noch ein bisschen größer wie bei uns, gell? Vater, Mutter, Kind. Da war Onkel, Tante, Neffen, Nichten, was weiß ich, alles dabei. Vielleicht waren das 100 Leute, keine Ahnung, gell? Steht nicht dabei. Und die ganze Familie kam in das Haus. Und es sind ja zwei Dinge wichtig. Erstens, einer hat geglaubt und die ganze Familie war gerettet. Ist für uns ein Beispiel. Gell? Wenn du der Einzige bist in deiner Familie, der glaubt, haben die anderen auch einen Vorteil. Wie der aussieht, wann der gilt, lasse ich offen, dass wir die Geschichte zeigen. Aber wir haben genug biblische Beispiele, die uns das vor Augen führen, dass das so ist. Gell? Denk an Noah, Gefängnisaufseher, bei Paulus, der Hauptmann bei Jesus und so weiter. Also stellvertretender Glaube. Und was sagt jetzt die Rahab zu den Zeichen? Dann haben die Kundschafter gesagt, häng eine rote Schnur, eine Karmesin-Schnur, wichtiges Wort, Karmesin-Schnur ins Fenster, die sah rot aus. Warum? Weil die war von dem Karmesin-Wurm gefärbt. Jetzt musst du wieder umschalten, heilsgeschichtlich denken. Erstens, wer ist der Wurm, was ist rot? Was heißt das wörtlich? Und wenn du im hebräischen Text liest, dann steht hier nicht Karmesin-Schnur, sondern da steht doppelt getauchtes. Ein doppelt getauchten Faden sozusagen. Wir müssen das Wort Faden dazu machen in unserer Sprache. Ein doppelt getauchten Faden, Schnur, hängt sie aus dem Fenster. Das doppelt getauchte kommt von dem Karmesin-Wurm. Der wurde benutzt, um Wolle zu färben. Also wir haben hier wieder den Hinweis auf den Wurm. Wer ist der Wurm? Jesus, ich bin ein Wurm. Ja? Psalm 22 ist das, glaube ich. Und wir haben die Schlange, wir haben den Geier, wir haben die ganzen Tiere, die Aas fressen. Was macht ein Wurm? Ja? Er verwandelt das, wo drin er ist, in Leben, nämlich in sich hinein. Gell? Die fressen alle Todeswesen und machen das zu Leben. Das ist ein Christusbeispiel. Dass der Widersacher das nachäfft und auch nicht lange ist, gell, und Ähnliches, ist eine andere Sache. Das Original ist entscheidend. Und das Original heißt, ich mache Todeswesen zum Leben. Und das gilt auch hier bei dieser roten Schnur, Blut Jesu, die hier und der Wurm daran denken lässt. Das heißt also auch hier wird dann, und das ist ja noch der Höhepunkt, hätte ich fast vergessen, diese Hure Rahab kommt in den Stammbaum Jesu. Ja, es sind ja noch mehr schwierige Personen dabei. Wird also heißen, Gott benutzt auch solche Dinge für seine Heilsgeschichte. Ja, alleine damit hätte man jetzt mehrere Stunden verbringen können. Gell? Das ist uns klar. Mir ging es heute Morgen um einen Überblick. Und jetzt kommen wir zu einem Sprung hier im Kapitel, ab Vers 32, wo es jetzt heißt, was soll ich noch sagen? Gell? Ja, da bleibt ja die Spucke weg. Gell? Was soll ich noch sagen aufgrund des Wirkens Gottes? Denn die Zeit würde mir fehlen, so geht es nach uns heute Morgen, von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David und Samuel und den Propheten zu reden. Das machen wir jetzt noch, gell, die letzten 20 Minuten, und weil von denen kann man auch noch was lernen. Gideon, was war das für ein Kerl? Gideon, das Wort heißt Feller oder Niederhauer oder Abhauender, gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Der sollte ja gegen die Midianiter kämpfen, hatte 32.000 Soldaten an seiner Seite und hat Gott ihm gesagt, das sind viel zu viel. Und hat das auf 10.000 reduziert. Und als der Gideon sein Heer getrittelt hatte, hat Gott gesagt, das sind immer noch zu viel. Gell? Da mussten die noch eine Trinkprobe machen und daraufhin wurde dann noch einmal reduziert und da blieben 300 übrig. 300 Kämpfer für eine ganze Armee. Also menschlich gesehen undenkbar. Mit einem Trick, den ihr ja sicher alle kennt, ist dann doch der Sieg gelungen. Aber warum so? Weil nur wenn du der Meinung bist, ich bin jetzt am Ende, ich kann das nicht mehr machen, was da ansteht, dann greift Gott ein. Solange du sagst, schaffe ich locker mit links, gell, dann braucht dir Gott ja gar nicht helfen. Der hilft dir erst, wenn du nicht mehr weiter kannst. Ich auch, gell. Also so war es auch hier. Eine scheinbar aussichtslose Situation, ähnlich wie Israel am Roten Meer und so weiter. Jetzt bist du ganz auf Gott angewiesen. Jetzt musst du dich auf ihn verlassen. Und was passiert? Es hilft, gell? Sie haben gesiegt. Oder Barak. Barak heißt ja Blitz. Der hat ja noch eine Prophetin gehabt, die Deborah. Hat eigentlich ein recht gutes Verhältnis, aber er hat da nicht so ganz geglaubt. Gell? Die Deborah hat ihm Sachen erzählt, wo er im Zweifel hat. Also wenn du recht hast, dann musst du mitgehen. Gell? Und wenn mir jetzt was auf die Mütze kriege, dann bist du dabei. ist doch ein typischer Kerl, der zunächst mal im Zweifeln ist. Gell? Und jetzt da, vorweggenommen, da muss ich jetzt dran denken, wie bei noch den anderen, die da noch kommen. Ist es uns nicht auch so gegangen, dass wir schon gezweifelt haben, dass wir schwach waren und dass gedacht hast, oh, hoffentlich geht das gut und wie auch immer. Gell? Also die Propheten hier im Alten Testament waren Kerle wie wir auch. Gell? Die waren nichts Besseres. Es waren ganz normale Menschen. Und deswegen auch der Barak, der war sich nicht so ganz sicher. Und da hat die Deborah zu ihm gesagt, weil du so ein Zweifler bist, sagt das mit meinen Worten, gell? Weil du so ein Zweifler bist, wird nicht der ganze Sieg dir gehören, sondern eine Frau wird das machen. Jetzt muss man sich zurückversetzen in die Zeit. Gell? Eine Frau rettet sozusagen den Sieg hier, indem sie dem gegnerischen Heerführer da einen Flock durch den Kopf schlägt, während er schläft. Die hieß, wie hieß die? Da habe ich noch gewusst. Jael, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Frau hieß Jael und der fremde Herrführer war Sisera. Die hat ihn in ihr Zelt gelockt und gesagt: Komm, ruh dich mal aus, du bist ganz müde. Und während er geschlafen war, hat ihn dem da einen Pfahl durch den Kopf geschlagen. Ja, mutige Frau, gell? Und der Barak hat diesen Sieg nicht bekommen. Obwohl er dabei war und insgesamt das für alle natürlich gut war. Aber wir sehen hier auch, wenn du die Stationen des Lebens der Propheten so anguckst, die hatten alle ihre Stärken und Schwächen, genau wie wir. Oder denken wir an Simson, der Nächste, der hier erwähnt wird, der Sonnenhafte. In Richter 13, 14, 15, 16 steht die ganze Geschichte, alles was der gemacht hat. Ich habe die Tage daheim beim Nachrichten gucken, mal zu meiner Frau gesagt, die haben damals einen Fehler gemacht, gell? Die hätten die Philister ausrotten sollen, dann hätten sie heute das Problem nicht. Und das klingt, ja, das dürfst du gar nicht laut sagen, gell? Deswegen sage ich das nur hier bei euch. Der Simson, was haben wir bei dem gelernt? Hatte der nicht auch Stärken und Schwächen? Gell? Hat auch eine Frauenschwäche? Ja, welche Männer nicht? Also wenn die Männer keine Frauenschwäche hätten, wäre die Menschheit ausgestorben, gell? Und so gesehen geht das allen Männern irgendwo so, wenn sie gesund sind und alles klar im Kopf. Und von daher kann man dem ja keinen Vorwurf machen. Aber hat Gott nicht hier auch am Ende seines Lebens ihm noch einmal gezeigt, wer hier recht hat? Das heißt, in seinem Tod brachte er mehr Philister um als zu seinen Lebzeiten. Also hat er nochmal die Kraft bekommen, nachdem ihm die Frau da seine Haare abgeschnitten hatte, die ja als Zeichen seiner Kraft waren. Menschen wie du und ich waren das, nichts anderes. Oder denken wir an Jephtha. Jephtha sollte hier gegen die Ammoniter kämpfen, vorher hatte er Riesenprobleme wegen dem Landbesitz. Die haben ja angezweifelt, dass ihm das gehört und wollten ihm das streitig machen. Und da hat er gesagt, nix, guck die Geschichte genau an, gell? Wir haben uns das Land geholt und so weiter, das gehört jetzt uns. ich will euch da mit der Geschichte jetzt nicht langweilen, aber ist trotzdem spannend, wenn du das mal liest. Und Jephtha heißt ja hebräisch, übersetzt aus dem Hebräischen, er öffnet. Jephtha, wir sprechen das immer ein bisschen anders aus. Jephtha, er öffnet. Und was hat er geöffnet? Er hat auch, bevor er in diesen Krieg gezogen ist, gegen die Ammoniter, woher kamen die Ammon? Das war Lutz Töchters Nachkommen, gell? Am heißt Mutter, gell? Von der Mutter. Also die Ammoniter, und da hat er gesagt, er hat ein Gelübde abgelegt gegenüber Gott, hat gesagt, das Erste, was aus dem Haus zurückkommt, wenn ich gesiegt habe, das opfer ich dir. Und wer kam zuerst raus aus dem Haus? Seine Tochter, gell? Hat sich gefreut mit Tambourin und so weiter. Die Geschichte ist ja hoffentlich auch bekannt. Und jetzt sagen die schlauen Theologen, die einen sagen, ja, der hat die durchgeopfert, Brandopfer gemacht, und hat die Tochter da verbrannt. Andere sagen, nee, also Menschenopfer gab es zur Zeit Israels nur bei den Feinden Gottes. Gell? Dem Widersacher wurden Kinderopfer gebracht. Ist übrigens bis heute erhalten geblieben, wenn ihr mal das Firmenlogo von Alfa Romeo euch anguckt, ne, italienische Automarke, da ist ein Schlangendrache, der ein Kind frisst, gell, in dem Logo, und noch ein Kreuz dabei. Also ich könnte euch noch mehr erzählen, wie satanisch diese Welt ist. Gell. Ja, und diese Opfer will Gott nicht. Und von daher, wenn du das hebräische Wort auch noch liest, was wir als Brandopfer übersetzen, heißt eigentlich hinaufgeweihtes. Gell? Also er hat seine Tochter auch hinaufgeweiht. Und wenn man jetzt den Zusammenhang liest, wird eigentlich deutlich, zumindest für mich, du musst es selber lesen, dass die hier ihre Jungfrauschaft erhalten hat. Und sozusagen dieses Opfer darin bestand, die Hinaufweihe, dass sie eben keinen Mann bekommen hat, sondern wie... Ähnlich wie der männliche, ich komme jetzt nicht auf den Namen, nicht Eunuch, ja, die lange Haare, die weiß, den ich meine, aber mir fällt das Wort jetzt nicht, ist egal. Also die weibliche Person, die sozusagen unverheiratet bleibt, als Opfer für Gott, eine hinauf. Ja, genau, danke für das Wort Nasirea, ja, ein weiblicher Nasirea. Es geht auch nichts über Leute, die mitdenken. Ja. Manchmal fehlen einem die Worte. So, und das war die Geschichte hier. Gell? Und warum wird der Jephtha erwähnt? Gell? Weil er auch treu gewesen ist, hat gemacht, was er versprochen hat, auch wenn es hier gegenteilig oft ausgelegt wird. Dann erwähnt er hier noch der hebräische Schreiber, den David, heißt er Geliebter oder Freund. Was ist bei dem passiert? Der wurde vom Hirtenjungen zum König. Da ging es mal so rum, gell? Und vom Hirtenjungen zum... Aber das war ja ein mutiger Hirtenjunge, gell? Die beliebteste Geschichte, die wir ja von ihm kennen, ist ja im Grunde das mit dem Goliath, gell? David und Goliath. Und aber war der David immer so ein toller Kerl? Der war auch nur ein Mann, gell? Da sieht deine Frau baden, gell, und ist ganz hin und her gerissen. Hurei, Mord, Schwachheit in jeder Form vorhanden. Gell. Sein Urteilsvermögen war gut, hat sich gleich selber verurteilt, ohne es zu merken, gell, und dann hat er ihm das vorhält. Also die Glaubenssiege von David und seine Niederlagen und seine Schwachheiten gegenübergestellt wird wieder deutlich. Wir, so auch wie die Propheten, sind alle abhängig von unserem Gott. Gell? Wenn es um unsere Schwachheiten ginge, taugen wir gar nichts. Wir haben vorhin im Vorgespräch mit dem Kapellmeister festgestellt, wenn man bei Leuten sucht in der Vergangenheit, gell, musst du immer was finden, was schlecht ist. Das wird ja heute missbraucht, um Leute schlecht zu machen in der Politik und sonst irgendwo. Wenn man bei uns suchen würde, da dürfte ich, wenn das so wäre, auch nicht hier stehen und eine Predigt halten. Ja. Ich habe so viel Mist gemacht in meiner Jugend. Reinhold nickt, dem ging es genauso. Vielleicht nickt er noch ein anderer, wäre tröstlich, sind wir nicht alleine. Ja, und trotzdem gebraucht es Gott für das, was er vorhat. Und deswegen ist kein Freibrief, dass ich jetzt machen kann, was ich will. Ich verstehe das nicht falsch. Ich will nur damit zeigen, dass auch diese Glaubenshelden, die ja gerne als Glaubenshelden bezeichnet werden, in Wirklichkeit keine Helden waren, sondern eben Menschen wie du und ich, Gott hat sie geführt, gell, auf ihren Wegen. Sie haben auf ihren Wegen treu sein können, auch mit Niederlagen, die sie hatten. Ja, wen erwähnt er ja noch? Samuel, auch ein schöner Name. Schömbuel, gell. Das Wort, wenn du das Wort zerlegst, Schama heißt erhören, gell, El heißt Gott, kannst du sagen, ich bin ein Erhörter von Gott. So könnte man das übersetzen. Wenn man es noch mehr teilt, das Wort, und sieht jetzt, dass da am Anfang Shin steht, in unserer Sprache vielleicht SCH, gell? Ein Shin, dann kommt ein Mem, also ein M, SCH, M, und dann kommt El. El heißt immer Gott. Und das Shin, das heißt im Hebräischen, wenn es alleine steht, allein im Sinne von Wort, die haben das ja nicht alleine stehen, die Worte, die werden trotzdem zusammengeschrieben. Für uns sieht das aus wie ein Wort, ist aber nicht nur ein Wort. Der Hebräer schreibt den Artikel und die anderen Vorsilben immer zusammen mit dem Hauptwort. Also sieht das aus wie ein Wort, es ist aber nicht nur ein Wort. Und dieses She heißt welches, gell? Und das Mem heißt von, wenn es alleine steht. Und das E heißt Gott. Jetzt könntest du also auch sagen, welcher von Gott ist? Samuel, Shemuel, welcher von Gott ist? Oder ich bin einer Hörer von Gott, beides möglich aus dem hebräischen Text. Das ist das Spannende an der hebräischen Sprache, dass du hier auch sehr interessante heilsgeschichtliche Aspekte allein aus den Worten entnehmen kannst. So, und was musste der Samuel machen? Das fing ja schon seiner Jugend an, gell? Da war Eli. Da hat er die Stimme Gottes gehört. Er musste vielen mächtigen Männern unbequeme Botschaften bringen. Wie sagt man in der Welt? Der Bote der schlechten Nachricht wird meistens umgebracht, gell? Obwohl er gar nichts dafür kann. Der bringt ja nur die Nachricht. Und genauso einer war Samuel. Er musste vielen, vielen Männern schlechte Nachrichten bringen als Prophet. Im Übrigen war er auch mal Vorsteher einer Prophetenschule. Und auch das Leben Samuels, von Jugend an war er sozusagen in der Treue Gottes unterwegs. Und das trotz der vielen, vielen Schwierigkeiten, die er hatte, aufgrund seiner Aufgabe. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt steht hier noch, und die Propheten. Das waren doch schon eine ganze Reihe Propheten. Deswegen hat Reinhold gesagt, wie will er das heute schaffen, in einer Stunde. Natürlich nur, indem man hier ein paar Höhepunkte herausnimmt. Das war mir halt diesmal wichtig. Das heißt, auch die Propheten, von denen hier die Rede ist, lebten im Wechselbad ihrer Gefühle. Sie waren hin und her gerissen. Und deswegen kann ja der Stephanus dann sagen, bevor er gesteinigt wird, nee, das war nicht der Stephanus, Entschuldigung, das war der Petrus in seiner Pfingstrede. Ich habe jetzt falsch geguckt. Da hat er gesagt, auch alle Propheten von Samuel an und den Nachfolgenden zu viele Sprachen verkündeten diese Tage. Das heißt, wie Jesus auch gesagt hat, ganzes Alte Testament redet von mir. Die Propheten haben in diesem Punkt immer das neutestamentliche Ausgießen des Geistes in Verbindung mit dem Opfer Jesu, die Prophetie der Heilsgeschichte angedeutet. Du musst mal das Alte Testament, das war ja wieder ein ganz anderes Thema, von dieser Seite aus lesen, auch die Propheten. In jedem Prophet kommt Jesus vor, gell, heilsgeschichtlich. Ich habe ja mal in meinem Bibelthemenbuch von jedem alttestamentlichen Bibelbuch ein Beispiel reingeschrieben. Nur eins, gell, gibt dicke Bücher von hunderte von Beispielen. Es gibt, die das uns deutlich machen. So, und was haben die gemacht, die Propheten? Sie haben Regentschaften niedergerungen, sagt hier der Text in Vers 33. Die haben immer gesiegt, gell? Die haben immer gesiegt, selbst wenn sie umgekommen sind. Und Gott hat ja immer die Oberherrschaft. Die haben mit Löwen gekämpft. Simson, David, Daniel, Benaja, der Kommandant der Leibwache von David. Sie haben mit Feuer zu tun gehabt. Denk an die drei Freunde von Daniel, Schadrach, Meshach, Abednego, die da im Feuerofen waren. Die Stelle muss ich nochmal lesen, weil die ist so brillant, gell? Die ist so brillant. In Daniel 3, Vers 17 und 18, das musst du dir, in der Welt sagt man, auf der Zunge zergehen lassen, was die da sagen. Gell? Die stehen dem Weltherrscher gegenüber, im Regenten, gell? Und haben gesagt, wir machen keinen Götzendienst, egal was da passiert. Und jetzt gucken wir mal, wie sie argumentieren. Das heißt hier Daniel 3, ich lese nach Elberfeld, ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, Bindestrich, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns retten? War ein Zwischengedanke. Oder ob nicht, das ist wichtig, gell? Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgerichtet hast, nicht niederwerfen werden. Gott wird uns retten, aber wenn er es nicht macht, dienen wir trotzdem deinen Götzen nicht. Was ist denn das? Das ist für mich das Beispiel für Kompromisslosigkeit. Sobald du im Leben an so eine Stelle kommst und machst Kompromisse, hast du verloren. Das ist auch meine persönliche Lebenserfahrung, habe ich euch schon erzählt, aus meiner Gefängniszeit. Also klare Kante, gell? Wie Willy Luther, hier stehe ich, kann nicht anders, Punkt. Und wenn du das machst, dann hast du schon gewonnen, weil dann geben sie entweder auf oder sie bringen dich sowieso um. Weil das hätten sie auch gemacht, wenn du nachgegeben hättest. Gell? Es gibt auch in der weltlichen Spionagegeschichte, da habe ich mich früher sehr intensiv mit befasst, unter den Spionen in dieser Welt gibt es den Spruch, wenn ich euch sage, was ihr wissen wollt, bringt ihr mich anschließend trotzdem um. Deswegen sage ich es nicht, weil sterben wir auf jeden Fall. In der Ideologie geht das. Gell? Und das haben wir auch hier natürlich auf geistlicher Ebene. Bleib deinem Gott treu, egal wie die Verhältnisse sind, denn mit Gott gewinnst du immer, gell? Und wenn es nach dem Sterben ist. So, jetzt wird eine ganze Reihe Verse auch gebracht, sind 4 oder 5, wo die Leiden und Drängnisse beschrieben werden. Und dann wird pauschal gesagt in Vers 39, diese alle, über die wir heute Morgen geredet haben und alle, die in den letzten beiden Teilen dabei waren, haben die Verheißung nicht davongetragen. Das heißt, sie haben die Verheißung, zum Beispiel Golgatha, die Wende in der Heilsgeschichte, haben sie nicht erlebt. Sie haben auch noch nicht die Vollendung erlebt, nach 1. Korinther 15, Gott wird allen alles sein, klar. Gell? Wir sind heute ein Stückchen weiter. Wir sind heute so weit, dass wir wissen, das Wort Gottes ist treu und hat schon einen Teil der Verheißungen erfüllt. Deswegen sagt er hier im letzten Vers, im Vers 40 vom 11. Kapitel, da der Gott uns betreffend etwas Besseres vorauserblickte, auf das sie, die ganzen Propheten, über die wir geredet haben, nicht ohne uns vollendet werden. Gell? Was ist denn das Bessere? Was haben wir denn Besseres? Was ist denn vorauserblickt worden Besseres für die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus? Zwei Dinge. Der Glaube, die Treue und die Stellung. Glaube, Treue heißt, wir leben, Gerhards Lieblingsspruch, im Glauben Jesu Christi. Wir leben aus seiner Treue. Deswegen glauben wir an Jesus, Galater 2,16. Das konnten die damals noch nicht. Der Glaube, den sie hatten, war auch ein Gottesglaube, aber es war nicht der Glaube oder die Treue Jesu, die wir heute haben dürfen. Weil Jesus noch nicht auf Golgatha dafür bezahlt hat, dass er für alle die Verfehlung auf sich genommen hatte. Und zweitens die Stellung. Was für eine Stellung haben wir? Ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen. Johannes 17, 23, Kolosser 3, 3. Ich bin in ihm, du bist in mir. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also Wesenseinheit. Wesenseinheit mit Gott und Christus. Das ist unsere bessere Stellung. Aber, und jetzt heißt es ja noch in dem Vers, sie werden nicht ohne uns vollendet. Was steckt denn da noch drin? Da steckt doch ganz deutlich drin, dass es eine Vollendung gibt. Am Ende sind die alle da, gell? Alle in der Stelle, wo sie hingehören. Das heißt, die Vollendung begann doch mit der Auferstehung Jesu. Seit der Auferstehung Jesu wird der Leib des Christus vervollständigt. Was anderes passiert auch heute nicht. Wie lange bis zur 7. Posaune? Wenn das abgeschlossen ist, wenn sie alle den Herrlichkeitsleib haben, dann kommt das Nächste dran in der Heilsgeschichte, nämlich Israel und dann die übrigen Völker. Dann kommt ein Millennium nach und dann kommt noch Weißer Thron und neues Jerusalem und so weiter. Aber über alles schon mal gesprochen. Das ist der Weg hinein in die Vollendung. Und deswegen zum Ende frage ich nochmal wie am Anfang, glaubst du, dass Gott treu ist, gell? Dass er das alles so macht, wie er es verheißen hat, dass er alle Verheißungen erfüllt, dass er alles benutzt, auch die üblen Dinge in unserem Leben, denk an die Propheten, für seine Heilsgeschichte. Gell? Das, was mir heute nicht gefällt, kann ich vielleicht vom Ziel her dann sagen, gut, dass das passiert ist, weil dann ist dies oder jenes draus geworden. Und deswegen helfen uns diese Vorbilder und bestätigen uns eigentlich, dass Gott auf jeden Fall treu ist. Und ich wünsche euch, dass ihr das für euer Leben auch realisieren mögt. Und dafür segne der Herr sein Wort. Amen.